Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zum BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klemann. Ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München und beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs und auch des Supply Chain Managements und freue mich darauf, an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um die Transformation in Einkauf und Logistik begrüßen, befragen und mit ihnen diskutieren zu können. Dabei haben wir heute Verwandtenbesuch. Wir reden über Autos und es gibt Pizza. Das ist doch alles angerichtet für eine tolle Folge. Aber was das jetzt konkret heißt, erstmal herzlich willkommen an Massimo Lorenzini, Vice President Supply Chain Management beim Automobilzulieferer Webasto und versierter Hobby-Pizzabäcker, der uns mitnimmt auf eine Reise zu aktuellen Herausforderungen in automobilen Lieferketten und wie er sie strategisch lösen will. Benvenuto Massimo.
Ciao Florian.
Ja, Massimo, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade in meinem Vorwort gesagt und tatsächlich werden wir das auch streifen, sowohl den Verwandtenbesuch als auch die Pizza, als auch, aber natürlich mit Fokus, das Thema SCM in zwei Teilen sozusagen. Das eine mehr in Richtung Strategie. Dazu spielt auch dein Werdegang eine wichtige Rolle. Und danach gehen wir aber auch, um einen aktuellen Bezug zu den wirtschaftlichen Herausforderungen im Lieferkettenumfeld zu bringen, in einem kleinen Deep Dive auf das Thema Bestandsmanagement nochmal tiefer ein. Aber bevor wir jetzt die Einleitung sozusagen schon zum Inhalt machen, stell dich doch einfach erstmal persönlich vor.
Ja, also erstmal vielen Dank. Mein Name ist Massimo Lorenzini. Der Name verrät's, italienischer Abstammung, immer noch italienischer Staatsbürger sogar. Der Akzent verrät's eben auch. Bayer, gebürtiger Münchner, Münchner Kindl sozusagen. Bin 44 Jahre jung, habe einen Sohn, bin glücklich geschieden und auch glücklich verliebt. Meistens hat man ja nur eins davon, ich habe glücklicherweise alles drei und arbeite mittlerweile seit 2002 bei Webasto, davon gute 90% im Einkauf, gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr darauf ein. Und ja, jeder braucht eine Superkraft, meine Superkraft ist logischerweise Pizza machen und das liegt mir irgendwie in der DNA.
Ja, und dann darf ich aber an der Stelle dazwischen grätschen und grinsend sagen, dass ich weiß, dass du kein Italienisch sprichst, obwohl italienischer Staatsbürger und auch manch anderes Klischee durchaus zutreffen. Aber da gehen wir später nochmal vielleicht tiefer drauf ein und wir wollen den Podcast ja auch auf Deutsch halten und nicht gar mein sehr, sehr brockiges Italienisch oder deins in den Vordergrund stellen. Vielleicht sagst du uns vorher auch noch ein paar Worte, bevor wir dann eben auf deinen Werdegang und auch die Inhalte kommen, noch ein bisschen was zum Unternehmen Webasto.
Ja, also Webasto, woher kennt man Webasto? Webasto kennt man eigentlich hauptsächlich so aus der Standheizung meistens. Die macht einen in der Früh warm, vor allem im Winter. Und das ist ein tolles Produkt, weil jeder, der eine Webasto-Standheizung mal hatte, kauft immer wieder eine. Deswegen kauft immer eine, dann kauft immer weiter. Dann könnt ihr warm, es warm haben und wir können heizen. Neben dem machen wir Schiebedächer. Sehr großer Marktanteil, also 3 von 4 Schiebedächern so im Schnitt sind Webasto-Schiebedächer, haben aber auch Cabrio-Dächer, also sehr emotionale Produkte, aber auch jetzt in Richtung Elektrifizierung eben Heizungen für Elektroautos und Batteriesysteme für Elektroautos. Webasto steht für Wilhelm Bayer in Stockdorf. Tatsächlich ist es 1901 gegründet worden, 1908 dann hier nach Stockdorf gezogen, dementsprechend sehr verwurzelt hier in der Region. Ja, und seitdem ist viel passiert. Mittlerweile machen wir 4,6 Milliarden Euro Umsatz, haben ca. 14.000, 15.000 Mitarbeiter, sind unter den Top 100 Zulieferern. Und last but not least, was für mich auch mal ein sehr guter Asset war, ist es immer noch familiengeführt. Also wir können immer noch der Familie, der Gründerfamilie in diversen Generationen mittlerweile. Das ist einfach auch ein tolles Gefühl und auch ein langer Weitblick, den man da immer hat.
Passt vielleicht dann auch dann zu deinem Werdegang, der uns zur Ausgangslage führt. Du bist nämlich schon relativ lang, hast es gerade selber gesagt, für relativ junge Jahre, wenn ich das Kompliment machen darf, relativ lange schon bei Webasto. Auch so eine lange Karriere bei einem Unternehmen eher unüblich. Was ich aber weiß, ist, du warst eigentlich fast immer im Einkauf. Und jetzt seit, glaube ich, 2, 3 Jahren im Supply-Chain-Bereich. Also führ uns kurz durch deine Einkaufskarriere und wie war es, den Bereich zu wechseln. Wie ist es für dich sozusagen diese ja oft als nahe Verwandten wahrgenommenen Einkauf und SCM? Wie eng sind die sich wirklich und wo siehst du gegebenenfalls dann auch Unterschiede?
Erstmal, wie kommt man in den Einkauf? Ich fange mal da an. Das ist also der klassische Unfall, so auch bei mir. Also plötzlich war da Einkauf und per Zufall bin ich dann tatsächlich als Sachbearbeiter per ANÜ, eigentlich geplant für so 2, 3 Monate, weil man irgendwie eine Personallücke schließen wollte, dann hier reingekommen und habe wirklich dann Einkauf so von der Pike auf gelernt, also Bestellungen klopfen, Rechnungen prüfen, noch auf Durchschlagpapier ausgedruckt und so weiter. Und hat aber dann, glaube ich, wie das ganz vielen Leuten geht, dieses Feuer gefangen. Es war einfach cool, hey, mit Lieferanten arbeiten, Kosten verhandeln, dann natürlich Automobilindustrie, hat einen riesen Spaß gemacht. Und so hat es dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, das ist ja genau das, was ich machen will. Und habe mich dann da auch spezifisch weitergebildet, habe dann Abendschule gemacht, back then already sozusagen, für Einkauf als auch Logistik. Also ich hatte das auch nie so 100% differenziert, ehrlich gesagt, komme ich später vielleicht nochmal kurz drauf. Auf jeden Fall, ja, dann erstmal im Projekteinkauf Produkte kennenlernen, dann gemerkt, ja, also die strategische Komponente, die ist noch interessanter. Lass mich mal gucken, wie man so einen strategischen Einkauf aufbauen kann. Bin dann auch in eine Leadership-Rolle gekommen, habe dann den europäischen Metalleinkauf geleitet, habe mich dann auch schon global, vor allem mit Aluminium, das ist irgendwie eine Passion von mir, Aluminium, for whatever reason. Bis heute sozusagen, habe mich dann da auch global abgestimmt, unterschiedliche Themen im strategischen Einkauf gemacht, eben wie so zum Beispiel Business Planning und Lokalisierungsplanung, wie tut man eigentlich globalisieren, etc. Danach ging es dann weiter in der Einkaufsstrategie. Da war für mich dann so das Finding, hey, wie muss man eigentlich einkaufen? Wie verhindern wir, dass wir immer mit einem Messer auf eine Schießerei fahren? Warum müssen wir das so tun? Warum müssen wir das, können wir das nicht anders tun? Wie ist es eine gute Strategie für eben dieses Bedarfsmanagement und dann Einkaufsmanagement und dann auch Verhandlungsmanagement? Und bin dann weiter in eine BU gegangen, in die Business Unit fürs Heizung. Ihr habt es vielleicht am Anfang gemerkt, habe ich versucht, eine Heizung anzudrehen, also unbedingt kaufen. Auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß.
Ich habe eine schwäbische Doppelgarage, ich brauche keine Heizung in der Früh.
Du weißt erst, wenn du sie brauchst, wenn du sie hast. Genau, dann da den Einkauf geleitet und Supplier Quality. Ja, und irgendwann ging es dann los. Und, ja, okay, jetzt das auch gemacht, jetzt müssen wir was anderes machen. Und dann sind ja die sogenannten Artverwandten sozusagen dann recht naheliegend und hatte dann das Glück tatsächlich, dass die Stelle als VP-SCM vakant war. Und habe gesagt, ja gut, dann mache ich das. Und habe dann praktisch das Pferd gewechselt. Und bin dann Richtung SCM gegangen.
Ja, und wo siehst du da, also wie eng sind sie jetzt wirklich verwandt oder wie weit sind sie dann doch auseinander? Weil, das darf ich vielleicht ergänzen, Supply Chain Management übersetzt sich bei Webasto auch, natürlich umfasst das alle auch logistischen Funktionen.
Korrekt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage immer die bucklige Verwandtschaft, ja, also man ist irgendwie miteinander verwandt. Ist wie der Cousin, so, ja, schon eine Familie, aber jeder macht so sein eigenes Ding. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel so, ja, mein Cousin ist wie mein Bruder. Also ich habe sehr, sehr engen Kontakt zum Beispiel. Deswegen habe ich immer diesen Vergleich gemacht. Unterm Strich würde ich sagen, Zusammengehörigkeit ist doch sehr hoch, weil ich habe immer das Beispiel so gebracht, SCM. Wir laufen durch ein Werk, wir schauen uns den Materialfluss an, wir schauen, wo sind viele Bestände, wo hängt es denn, wo sind Ineffizienzen, weil genau das hilft ja eigentlich auch bei einem Lieferanten, wenn man in die Fertigung schaut beim Lieferanten, wenn ich da hohe Bestände, Ineffizienzen sehe, dann ist meistens der Preis schlecht oder die Qualität schlecht oder auch die Perspektive für das Unternehmen nicht so toll und da will ich ja auch nicht unbedingt einkaufen. Das heißt, man schaut auf die Dinge vielleicht ein bisschen anders, aber ist so auf jeden Fall, sage ich mal, verwandt. Ich vergleiche das auch mal so ein bisschen wie diese zwei Verwandten, wie so den Urbayern und den Hamburger. Die sprechen eigentlich auch beide Deutsch, aber so, wenn man dann im Detail darüber was diskutieren will, dann gibt es da vielleicht unterschiedliche Kommunikationsbarrieren. Meine Lieblingsbarriere war immer am Anfang, wo wir über Rohmaterialien gesprochen hatten, also aus SCM-Sicht ist Rohmaterial eine Komponente, die wir vom Lieferanten kaufen. Für einen Einkauf ist Rohmaterial das Material, das er braucht, um die Komponente herzustellen. Und so ist das dann vortrefflich eine tolle Diskussion, wenn ich über Rohmaterial spreche und sage, ich habe ein Problem damit und der sagt, wir kaufen das doch gar nicht. Dementsprechend ist es an sich ganz witzig. Wie war es jetzt, die Bereiche zu wechseln? Ich sage immer, wenn ich das alles gewusst hätte, bevor oder ganz am Anfang, dann hätte ich ja gar keine Sekunde nachgedacht, hätte sofort gemacht, weil jetzt sehe ich diesen End-to-End-Prozess. Ich sehe also eine ganz breite Verantwortung und auch sehr, sehr viel Schnittstellen. Es macht total viel Spaß. Aus der Einkaufsbrille vorher habe ich immer gedacht, puh, na, also das sind immer die, die Teile suchen, immer keine Teile haben und den ganzen Tag gegen dieses System kämpfen, damit es am Laufen hält, weil tausend Einflüsse.
So, nach dem Motto, wir haben das Material doch bestellt, gekommen ist es, also stellt euch nicht so an.
Ja, genau. Und ich habe auch immer gesagt, Mai, du gehst in so eine Disposition rein, da merkst du, boah, die Leute arbeiten, ne? Da ist richtig Druck. Und willst du das jetzt wirklich so haben, jeden Tag? Und auf der anderen Seite habe ich dann viel, viel gelernt, dass das im Prinzip ein Teil ist und man sehr, sehr viel tun kann, damit genau das nicht passiert, dass man einen guten, smoothen Flow hat. Natürlich gibt es immer Disruption, das ist völlig normal, aber es hat natürlich auch eine enorme, ich sage immer Sexiness, wie man also auf die Dinge guckt.
Okay, lass es uns noch ein bisschen konkreter runterbrechen. Wo liegen die Herausforderungen jetzt auch vielleicht mit dieser neuen Perspektive der Automobilindustrie vielleicht auch als Ganzes so ein Stück weit im Umbruch oder zumindest in einer hohen Dynamik? Also wo liegen die konkreten Herausforderungen und auch wo wolltest du ansetzen? Was war vielleicht auch mit deinem Außenblick die Impulse, die du setzen wolltest?
Die Herausforderungen, also ist ganz sicher dieses Transformationskonzept, das benötigt wird. Das klingt so ein bisschen abgedroschen, ja, Transformation hat jetzt irgendwie jeder schon erzählt. Aber ich glaube, man muss das Thema Transformation ein bisschen andersrum denken und sagen, okay, nach einer Transformation bin ich ja anders. Also ich bin dicker, dünner, bin schlauer, ich kann mehr Sachen, ich kann, was weiß ich, mehr Liegestützen, wie auch immer. Das heißt, ich muss mir echt darüber Gedanken machen, wie will ich dann eigentlich sein und wie groß ist eigentlich dann meine Entwicklungsschritte, die ich machen muss, um so eine Transformation durchzumachen. Das große Thema in diesem oder eine weitere Dimension da drin ist eben die Geschwindigkeit, die jetzt notwendig ist. Also, dass wir Transformation haben, ist jetzt nicht neu, deswegen abgedroschen, aber die Geschwindigkeit, die wir jetzt brauchen, um das durchzusetzen und umzusetzen, ist natürlich ein ungleich anders als vor 3 Jahren, 4 Jahren oder so. Also da war schon klar, da kommt was am Horizont, aber nicht mit dieser Ausprägung sozusagen. Also, gerade kürzlich, ich meine, wer hat die letzte Woche nach der Bundestagswahl, letzte 2 Wochen so betrachtet, das ist ein Wahnsinn, was da im Moment abgeht und das ja jedes Mal irgendeinen Einfluss hat in irgendeiner Form. Das heißt, ich denke, die Themen sind nicht so viel neu, die zu tun sind. Das Problem ist eher, dass man es viel schneller machen muss und vielleicht auch ja, mit einer höheren Effektivität in einer viel kürzeren Zeit.
Aber können wir es noch konkret runterbrechen? Also wo du sagst, da hast du den größten Transformationsbedarf, weil das dein thematischer Einstieg war, da hast du den größten Transformationsbedarf wahrgenommen, also inhaltlich?
Ja, das sind im Prinzip 5 Dinge. Gewöhne dich schon mal dran, ich sage oft 5 oder 3. 5 Dinge. Erste Sache ist Digitalisierung. Also das ist ein ganz großes Thema. Vor allem auch das Learning. Was bedeutet denn das eigentlich für unsere Prozesse? Weil viele Prozesse sind gar nicht sinnvoll digitalisierbar im Moment. Sie müssen erstmal umgestellt werden, bevor sie digitalisiert werden können. Also das ist ein großes Thema. Zweitens Automatisierung, Material- und Informationsflüsse. Das geht sehr viel auch in die Richtung der Technologie. Entsteht ganz viel Technologie aktuell, was man da machen kann, wie man Informationen digitalisieren kann, automatisiert erheben kann, aber auch im Materialfluss bis hin zu Konzept Staubsaugerroboter. Ich habe in einer Fertigung AGV, der wie ein Staubsaugerroboter durch die Gegend fährt. Drittens verbleibt Resilienz in der Lieferkette. Also diese Antwort auf diese VUCA-World, ja, viel schneller zu reagieren zu können, aber auch lean in der Supply Chain zu bleiben und gemeinsam zu atmen in der Supply Chain. Das ist ein großes Thema. Viertens sehe ich Kapitalbedarf. Kapitalbedarf für diese Transformation ist enorm. Das heißt, Unternehmen müssen auf der einen Seite neue Produkte entwickeln, auf der anderen Seite Märkte entwickeln, auf der anderen Seite Digitalisierung entwickeln. Alles kostet Geld. Parallel muss man Bestände aufbauen, da kommen wir später auch noch drauf, weil oft das einzige probate Mittel sozusagen Bestände ist und das auch wieder Geld im Lager ist. Das heißt, Kapitalbedarf und Finanzierung von solchen Transformationen ganz hoch. Und fünftens, vielleicht sogar das Wichtigste ist Menschen. Menschen und Führung. Weil die letzte Zeit auch nach Corona hat, glaube ich, in vielen Firmen auch als auch Abteilungen veränderte Rollen nach sich gezogen, ganz anderen Druck, ganz andere Entscheidungsfreudigkeit, die man da braucht. Viel Ungewisses, man muss im Ungewissen arbeiten, man weiß jetzt nicht genau, wie das sein wird, morgen, übermorgen, in 3 Wochen. Und da ist natürlich Leadership gefragt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch von den Menschen her, einfach mal ein bisschen Gelassenheit mit reingehen und nicht Angst regieren lassen, weil Angst ist immer ein schlechter Berater.
Ja, also sind, man sagt, glaube ich, typischerweise 3 Dinge auf einer Folie können Menschen verarbeiten. Insofern 5 ist und tiefgehende Themen, klingt schon sehr ambitioniert. Kannst du uns da so ein paar Einblicke geben? Wie bist du es angegangen oder wie seid ihr das angegangen?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar, mobil, weltweit und geräteunabhängig. Ob als App oder im Browser. Der iKiosk ermöglicht die einfache und komfortable Nutzung aller digitalen Zeitschriften und Zeitungen über einen Zugang, egal wann und an welchem Ort, und unterstützt dabei Ihren digitalen Beschaffungsprozess. Aktuell sind bereits über 1000 Titel von über 200 Verlagen im iKiosk verfügbar. Wir erweitern das Angebot ständig. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Kannst du uns da so ein paar Einblicke geben? Wie bist du es angegangen oder wie seid ihr das angegangen?
Ja, zum einen musste ich erstmal darüber nachdenken, wie groß ist eigentlich diese Funktion. Und das ist natürlich in der SCM auch eine Eigenheit, weil tatsächlich bei uns SCM der Gabelstaplerfahrer bis zu mir ist. Das heißt, von den Levels, Hierarchie-Levels in so einem Unternehmen haben wir praktisch die fast komplette Bandbreite bis zum Vorstand dort inkludiert. Naja, irgendwie entstand daraus das Thema die Pizza Cinque Stagioni. Ganz witzig, wahrscheinlich aus irgendwelchen Personen, die zufällig Superkräfte im Bereich Pizza, aber unter Umständen. Und da musste ich dann immer an den Witz denken. Ja, warum ist das eigentlich so, dass man Rundes in Viereckiges packt und dann im Dreieck isst? Wenn man das erklären kann, kann man eigentlich alles verstehen. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich perfekt, ne? Weil SCM ja auch schwer zu erklären und so. Das ist eigentlich perfekt, so das irgendwie zusammen zu bringen. Und dann eben auf unserer Pizza gibt es eben 5 Fragen. Das ist sozusagen der Belag auf der Pizza. Und 5 Strategien sind sozusagen die Stücke auf der Pizza. Und dann haben wir uns noch 3 Key Deliverables so genannt gegeben. Einmal ist es Effektivität, einmal ist es Effizienz und einmal ist es Nachhaltigkeit. Das sind also die 3 Dimensionen, wo wir für stehen. Und wenn man erstmal dann so das Konzept im Kopf hat, dann ging es eigentlich nur noch ums Weiter detaillieren. Und habe dann gesagt, okay, also 5 Fragen. Die erste Frage, inspiriert von Start with Why, ist ein Buch von Simon Sinek, also Unternehmensleadership Coach. Fand ich total spannend, habe dieses Buch gelesen und habe gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine coole Idee. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Ja, also dann alle zusammentrommeln, globales Meeting. War gerade 2 Wochen im Amt sozusagen. Gesagt, okay, auf geht's. Jetzt wird das mal diskutiert. Warum macht ihr das eigentlich? Ne? Weil ich habe dann auch gesagt, so, ich kam ja aus der Einkaufsecke, also irgendwie Teile suchen. Warum steht ihr eigentlich morgens auf so? Das war dann sehr inspirierend für mich, weil wir da auch versucht haben, wirklich aus allen Levels Leute zu bekommen, aus dem Werk, aus der Funktion, aus der Region. Wir hatten ja alles Mögliche dabei, also Korea, Indien, China und so weiter. Und fand ich dann erstmal als Startpunkt ganz gut. Dann sind wir in die zweite Frage, wie gegangen, also how. Wie machen wir das? Welche Systeme haben wir? Welche Prozesse haben wir? Welche Methoden machen wir und so weiter? Dann kam das Was. Das Was war auch sehr interessant, weil das meistens dann das ist, was man wirklich kennt. Und dann geht es natürlich um, was ist denn eigentlich unser Wertbeitrag? Was sind die KPIs? Wo wollen wir eigentlich mit diesen KPIs hin? Aber auch so einfache Sachen wie, wie lassen wir Leute besser schlafen? Ne, weil wir kamen so aus dieser Corona-Ecke, Allokation, Semiconductor Crisis und so weiter. Und wenn man das gut macht, dann hat man effektiv was getan und unser Vorstand konnte viel besser schlafen, weil er wusste, okay, da gibt es ein funktionierendes System und ich kriege vielleicht, was weiß ich, ein paar Tage, eine Woche oder wie auch immer vorher Bescheid, wenn wir stehen sollten. Gut, dann kommt die vierte Frage, wo genau passiert eigentlich SCM? Das war auch eine sehr interessante Frage. Passiert ja erstmal auf dem Shopfloor, passiert auf dem Officefloor und mittlerweile auch im Vorstandszimmer. Das heißt, da sehr breites Feld, auf das man bearbeiten muss. Und dann ging es noch ums Wer. Wer macht eigentlich SCM? Und da hat man ganz viel Glück, weil wir uns dann überlegt haben, hey, da gibt es ja logistisches Meisterwerk, ist der menschliche Körper. Zum einen, zum anderen hat den jeder Mensch. Das heißt, er kann irgendwie verstehen, wie so ein Körper funktioniert. Und haben dann auch unsere SCM-Funktionen entlang diesen Körpers definiert, beschrieben in dieser Mission, aber eben dann als Gesamtes der Puls. Der Puls, SCM ist der Puls und gibt dir eine Information, wo steht dein Körper. Ja. Daraus kamen dann diese fünf Strategien. Der Control Tower, also Sicherstellung der Lieferung, Lean Material Flow, eben Lean Manufacturing, Lean Material Flow, geringe Bestände, gute Produktivität, Digitalisierung und Automatisierung, hauptsächlich für die Effizienzthematik. Und dann last but not least, Skill Up. Wie bringen wir eigentlich unsere Mitarbeiter nach vorne und entwickeln die, bringen praktisch diese New World of Working dorthin und stellen sicher, dass sie dann auch so arbeiten können. Ne?
Ich glaube, mir ist dieses Pizzabild super schlüssig. Bin auch jemand, der mit Strategie und Bildern sehr gut arbeiten kann. Jetzt könnte ich mir vorstellen, in so einem Umfeld wie Logistik, gerade hast du es auch selber skizziert, die ja dann vielleicht auch verglichen zum Einkauf nochmal eine Stufe operativer ist, also wirklich mit Staplerfahrern und Ähnlichem, dass da so eine Strategie, sage ich jetzt mal, auch kritisch beäugt wird. Wie kann man das vermeiden? Also eine Strategie scheint mir für das, was du beschrieben hast und Transformation auch sinnvoll und trotzdem, ne, wir hatten das Thema Bestandsmanagement, wollen wir ja auch noch mal ein bisschen tiefer anbohren. Wie schafft man das, diese Strategie dann auch im Supply Chain Umfeld oder Logistik Umfeld greifbar werden zu lassen? Vielleicht gerade beim Thema Bestandsmanagement.
Ich denke, dass das Erste ist einfach auch mal die Stakeholder sich überlegen, wen muss ich eigentlich abholen, weil der Staplerfahrer einfach andere Informationen braucht als der Vorstand. Das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht meine Pizzaiolo-Art, wir machen es erstmal selber. Also bringt die Leute zusammen, die das machen, versucht mal auch wirklich diese ganze Know-how zu nutzen, das man da in der Pipeline hat. Dann ist auch dieser Buy-in höher. Am wichtigsten finde ich für Strategie, weil es natürlich immer heißt, ja, das ist halt einfach nur hier fürs Präsentation oder für den Elfenbeinturm, damit ihr euch erklären könnt. Mach's anfassbar, mach eine Balance zwischen Anfassbarkeit, zwischen KPI-Achievement und diesem strategischen Blick, weil so kriegst du dann im Prinzip auch mal dieses Gefühl, ja, das, was ich mir ausgedacht habe, das passiert jetzt gerade auf dem Shopfloor. Und da geht es nämlich los. Ganz oft ist in Strategie das Problem, dass nicht klar ist, wo es eigentlich stattfinden soll. Wo soll Strategie stattfinden? Und das war dann eine unserer ersten Rules. Bei uns ist Strategie immer das, was den Shopfloor verändert, optimiert, transformiert, in irgendeiner Form berührt. Und wenn das unser sogenannter Gemba ist, also der Tatort sozusagen, dann wissen wir auch, Strategie muss dort einen Link schaffen. Und mit diesem Link, glaube ich, das war auch ein großes Lessons learned, dass die Leute verstehen, der User ist am Ende der, der die Line feedet bei uns, also die Produktion versorgt. Wenn der nicht gut arbeiten kann, dann bleibt einfach alles stehen. Dann kannst du der Tollste sein, aber das funktioniert nicht, weil wir nicht liefern. Und das, glaube ich, war das andere Rezept. Das Letzte, was ich mitgeben würde, wäre Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit und Glauben. Glaubt daran, bringt euer Team zusammen, habt diese Vision, bringt diesen Glauben dahinter und dann einfach Disziplin durchziehen.
Gilt es, weil wir haben es sozusagen ja auch versprochen für das Thema Bestandsmanagement auch, ne? Also ich meine, irgendwo, ich merke das bei mir an der Hochschule, die Studenten denken, glaube ich, oder Studierenden denken, dass die ganze Welt nach Just in Time funktioniert und quasi reibungslose Rädchen, die ineinander greifen und sowas wie Bestände, ne, das ist vielleicht übrig gebliebene Schokolade vom Weihnachtsgeschäft oder sowas. Also kann man ja auch auf Pizza bringen, aber anderes Thema. Spaß beiseite. Also kannst du uns noch mal einen kurzen Abriss geben, warum bei euch Bestandsmanagement so eine Herausforderung ist und inwieweit ihr das Thema adressiert habt? Weil, glaube ich, Bestandsmanagement ja eben gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, steigender Kapitalknappheit und ähnlichen Dingen auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer super wichtig ist.
Also zum einen, glaube ich, hat es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist jetzt der finanzielle Aspekt, zu sagen, okay, bevor ich mir jetzt Ware ins Lager stelle und den Regaldauerlauf mache sozusagen, nehme ich lieber dieses Geld und investiere das in mein Unternehmen, in meine Zukunft, in eine neue Maschine etc. Die zweite Perspektive darauf ist, die ich dann gelernt habe, ist, dass Bestand eigentlich immer ein Verdecken von Ineffizienzen ist. Das heißt, ich habe Sicherheitsbestand, weil Lieferant nicht funktioniert. Ich habe Sicherheitsbestand, weil die Lieferkette nicht funktioniert. Ich habe Sicherheitsbestand, weil der Kunde unregelmäßig abruft und so weiter. Und wenn man das mal versteht, dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man an die Gründe kommt, warum haben wir eigentlich diesen Bestand. Und dann kommt Strategie zum Spiel, weil das war dann tatsächlich auch für uns der Eye-Opener. Naja, was wollen wir denn eigentlich? Na, weil jetzt habe ich Bestand, jetzt kann ich mich dann den ganzen Tag darüber aufregen und dann sind wir natürlich die Weltmeister darin, uns und im Unternehmen aufzuregen. Aber was ist denn eigentlich der Hintergrund und wie tue ich diesen Hintergrund entweder akzeptieren, transformieren oder akzeptieren, bis ich ihn transformiere oder optimiere, damit ich weiterkomme? So, und das war praktisch das Finding über Strategie, gemeinsame Ziele festsetzen. Da geht es jetzt zwischen Einkauf und SCM, das ist so der Klassiker, aber zum Beispiel redet da keiner, wer in Sales hat eigentlich ein Bestandsziel. Ja, also warum passiert denn das nicht? Warum haben die überhaupt, die haben gar kein Interesse daran, wissen das vielleicht auch gar nicht, können gar nicht damit anfangen. Gleiches geht in die Produktion, warum habe ich so lange Rüstzeiten, warum muss ich dann so viel Material vorhalten und so weiter. Also es geht darum, wirklich über einen Strategieprozess auch herauszufinden, was will ich eigentlich und wie schaut es eigentlich optimal aus und dann kann ich einen Vergleich machen, warum schaut es jetzt heute nicht optimal aus und was tue ich dagegen.
Ja, also schön finde ich was, also schön den Bogen auch geschlagen, warum Strategie und Dinge, die zu einem Strategieprozess gehören, nämlich eben Kommunikation mit Stakeholdern, und ähnlichen Dingen und natürlich auch mit den Mitarbeitenden dann auch zu den ja, Erkenntnissen führen und eben nicht einfach sagen, ich halbiere jetzt den Bestand, sondern ich eigentlich optimiere den Kommunikationsfluss und wie du gesagt hast, ne, vielleicht Logistik und Einkauf, die haben als nahe Verwandte oft genug noch miteinander zu tun. Aber dann gehen wir, wenn wir in so Richtung Sales und Operations Planning gehen, also die Verzahnung Richtung Kunde, dann ein Vertriebler in Anführungszeichen plakativ gesagt eben über Umsatz gesteuert wird und gar kein Verständnis dafür hat. Also einfach nichts darüber weiß, was das in der Lieferkette auswirkt, wenn er dem Kunden sagt, du kannst immer zu jeder Zeit alles bestellen und dieses Versprechen auch noch sozusagen durchdringt. Also wie gesagt, vielen Dank für den Bogen. Zur Strategie gehört auch immer, dass man nach vorne blickt. Deswegen zum Abschluss unseres Einblicks in die Supply Chain Welt, wo siehst du da die nächsten Top-Themen im Bereich SCM? Gern allgemein oder konkret für euch.
Ich habe mir drei auf dem Radar. Das ist einmal Bestandsmanagement, das wird uns erstmal bleiben. Reaktionsgeschwindigkeit in der Lieferkette. Wir sehen sehr starke Notwendigkeit, eben schnell hoch und runter zu fahren. Und vor allem da jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Ich sage immer, die richtigen Teile zu haben zur richtigen Zeit. Dann sicherlich, wie ich es vorhin gesagt habe, Effizienzsteigerung, Digitalisierung, Automatisierung, dass wir unbedingt vorantreiben müssen. Das eine ist natürlich die Kostenseite, die andere ist auch, wir haben ja auch Regionen da, wo wir gar keine Leute finden. Das heißt, wir müssen das praktisch ersetzen. Und last but not least ist People Fit for Future. Also macht People Fit for Future, weil, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, die Anforderung für solche Personen, Leute, Kollegen, die wird einfach völlig anders werden, mehr und mehr. Und wir müssen die Leute darauf vorbereiten, damit die auch nicht, also damit sie gewappnet sind, das zu tackeln, sozusagen.
Und am Schluss behalte ich mir vor, noch die wichtigen Dinge des Lebens zu befragen. Was ist aktuell deine Lieblingspizza?
Aktuell und immer ist es die Pizza Margherita. Warum? Weil wenn man mit einer Pizza Margherita schmeckt, dann weiß man, dass der Pizza Aiolo gut ist.
Ja, es steht jetzt im Konflikt zwischen den Cinque Stazioni, aber ich will das jetzt nicht vertiefen. Und dann die letzte Frage, wenn man mit dir über Pizza oder Strategie oder beides quatschen will, was muss man tun?
Also am interessantesten wäre ja, wenn einer mal verstanden hat, warum man jetzt was Rundes und was Viereckiges tut, damit man es dreieckig ist. Alternativ wäre natürlich einfach mal eine Einladung auf ein Glas Wein oder auf ein Bier mit einem interessanten Thema. Da lasse ich mich dann schon immer gerne begeistern.
Also ich glaube, ich habe die Lösung, aber vielleicht will ich ja auch einfach Pizza ergaunern und sage deswegen nichts zu dem Viereck, dem Runden und dem fünf Dreiecken. In diesem Sinne, Massimo, herzlichen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Reise, an eurer Reise eben oder dem Verwandtenbesuch von SCM und Einkauf und dass da eigentlich Pizza immer ein gutes Mitbringsel ist. Danke dir.
Danke dir.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.